SWR 2 Tandem.
Gideon Bachmann ist ein in Deutschland geborener, aber in den USA aufgewachsener Filmkritiker, Filmemacher und Rundfunkkommentator. Ab 1996 lebte er wieder in Deutschland, wo er innerhalb des ZKM in Karlsruhe die akustografische Stimmensammlung Vox Humana, The Voice Bank, aufbaute und leitete. Die Grundlage dafür bilden rund 600 Gespräche, die er mit den größten Cineasten geführt hat. Viele von ihnen wurden seine Freunde. Seine Kindheit verbrachte er in Heilbronn im Schatten Hitlers. Die Familie flüchtete nach Palästina, wo er als Reporter und Fotograf den zionistischen Aufbau Israels begleitete. Igal Avidan würdigt den 2016 verstorbenen Gideon Bachmann. Sie hören eine Produktion aus dem Jahr 2008.
Conosce Gideon Bachmann? Gideon.
Kennen Sie Gideon Bachmann? Schau, sie filmen sich gegenseitig. Gideon, wie soll ich dich vorstellen?
Ein italienischer Strand im Winter 1969. Federico Fellini dreht Satyricon und sein Freund Gideon Bachmann dreht einen Dokumentarfilm über den Meister. In dieser Szene besuchen Roman Polanski und seine Frau Sharon Tate Fellini am Filmset. Bachmann ist während der Dreharbeiten überall dabei. Am Strand, wenn Fellini Gitarre spielt, im kleinen Boot, als Fellini den Kapitän gibt, und im Gespräch im Garten unter einem schattigen Baum.
Che può respirare e che lo fa crescere.
But your whole attitude to your work then is that it protects you. It is not that it serves you.
Deine Arbeit schützt dich vor der Welt. Sie hilft dir nicht, an der Welt teilzunehmen, widerspricht Bachmann Fellini, der die Frage auf Englisch nicht versteht. Bachmann wiederholt sie auf Italienisch. Fellini antwortet.
Doch, denn meine ganze Teilnahme an dem, was du die Welt nennst, ist meine Arbeit. Sie zwingt mich, persönliche Beziehungen zu Menschen zu pflegen, rausgehen und Recherchen zu machen. Meine Arbeit ist mein einziger Bezug zu allem, auch zu mir selbst.
Wer ist Gideon Bachmann und wie kommt er dazu, intime Gespräche mit Fellini und 600 anderen renommierten Filmschaffenden zu führen und mit diesem akustischen Schatz in Deutschland ein Stimmenmuseum zu gründen? Dabei ist Gideon Bachmanns Lebensgeschichte selbst einen Film wert. Geboren wurde er 1927 in Heilbronn. Zu seiner Kindheit fällt ihm sofort eine Szene ein.
Hitler auf der Bahnhofstraße und meine Mutter, die mir nicht erlaubt hatte, meine Hand wie die anderen Jungs in die Höhe zu strecken.
Im Hitlergruß?
Ja, das muss 1935 gewesen sein. Wie alt war ich? Ich war sieben. Und die anderen Jungs durften alle und durften auch mitschreien und so weiter, aber ich durfte nicht. Und ich habe mich dann auf der Bahnhofstraße nach hinten gedrückt, damit die Jungs nicht merken sollen, dass ich die Hand nicht in die Luft strecke. Die Mutter hat vom Fenster geguckt, ob ich das auch gehorche. Bahnhofstraße 27 in Heilbronn am Neckar.
Warum wollte damals ein jüdischer Junge den Hitler groß machen?
Aus demselben Bedürfnis, warum Filmemacher Filme machen wollen. Ich wollte dabei sein. I wanted to be part of the whole thing. Ich wollte dazugehören.
Wir sitzen in Bachmanns kleinem Büro in Karlsruhe, das durch einen Balkon mit seiner Wohnung verbunden ist. Hinter ihm liegen pedantisch geordnet Bänder und CDs, Stimmen und Geschichten. Robert Bresson, Pier Paolo Pasolini, Fritz Lang und Leni Riefenstahl zum Beispiel. Aus seinem Archiv holt Bachmann plötzlich zwei handgeschriebene Seiten. Für einen Moment bin ich erstaunt. Das ist doch meine Handschrift. Vor 16 Jahren habe ich, damals noch ohne PC, ein kurzes Porträt über Bachmann geschrieben. Darin lese ich nun, wenn Bachmann sich als Palästinenser vorstellt, denkt man, er mache eine politische Aussage. Dabei ist es nur eine persönliche. Denn die Bachmanns wurden aus Deutschland nach Palästina vertrieben. Der Vater, ein Kaufmann, wurde Ende 1935 entlassen und Gideon aus der Schule geworfen. Im April 1936 kommt die Familie Bachmann in Tel Aviv an. Seine zionistische Mutter, eine linksgerichtete Schauspielerin, sah die Katastrophe kommen. In der nationalen zionistischen Gesellschaft kann Gideon Bachmann jedoch nicht heimisch werden.
Wir waren vier Jungs, Stefan, Ernst, Edgar und ich. Wir haben alles zusammen gemacht. Wir saßen nachmittags nach der Schule oft bei Ernst Halpern in der Wohnung, bei seinen reichen Eltern auf der Schenkinstraße in Tel Aviv und hörten klassische Musik. Zur Jugendkultur gehörten hebräische Lieder über die Erde und über die Landwirtschaft und Hevenu Shalom Aleichem.
Mit 18 Jahren begann Bachmann bei der Tageszeitung Haaretz als Reporter. Er war damals ab 1945 einer der drei Pressefotografen in Palästina unter dem britischen Mandat. Am 22. Juli 1946 eilte er als erster Pressefotograf zum King David Hotel in Jerusalem, Minuten nach dem Bombenanschlag. Trotz abenteuerlicher Arbeit war Bachmanns Horizont doch zu weit für das kleine Land. Mit seiner damaligen Freundin und einem palästinensischen Reisedokument fährt er nach Jugoslawien. Und als im Mai 1948 der Staat Israel verkündet und von 5 arabischen Staaten überfallen wird, ist er bereits Student der Orientalistik in Prag.
Meine besten Freunde sind gleich Anfang, schon im Juni 1948, im Juni, gefallen bei Latrun, bei diesem Kampf um Jerusalem. Ich wollte auch nicht zurück. Ich habe das eigentlich nie richtig bereut, obwohl ich manchmal Gewissensbisse habe, warum ich damals nicht zurückgefahren bin. Aber was hätte das genützt? Vielleicht würde ich dann nicht hier sitzen.
Als die Kommunisten die Macht übernehmen, berichtet und fotografiert Bachmann bereits für mehrere Zeitungen in Israel, England und Amerika. Europa liegt in Ruinen, die der Pressefotograf als Militärkorrespondent dokumentiert. Die Zukunft liegt für ihn über dem Atlantik. Mit Hilfe gehorteter Essensmarken gelingt es ihm, einen israelischen Pass, ein Visum und eine Fahrkarte in die USA zu ergattern. Seine Frau bleibt in Prag. In New York schlägt sich der junge Bachmann einige Jahre als Lastwagenfahrer, Hebräischlehrer, Leiter des israelischen Fremdenverkehrsbüros und Bildhauer durch. Zum Kino gelangt er schließlich per Zufall. Bachmann befreundet sich mit seinem entfernten Verwandten Hans Richter. Der deutsch-jüdische Maler und Filmkünstler leitet das Filminstitut am New York City College. Hier lernt Bachmann, mit der Filmkamera umzugehen. Eines Tages im Jahre 1954 bat der Radiosender der Fordham University in New York Bachmann, eine Filmsendung zu machen.
Und ich wusste nichts über Film. Ich habe gesagt, okay, ich mache das. Und habe mir dann eine Woche lang alles angeschafft, was es damals an Büchern über Film gab. Habe die alle teilweise gelesen. Und als ich dann die erste Sendung gemacht habe, klang es so, als ob ich ein ganz großer Experte im Filmwesen sei.
Wie konnte aber der junge Reporter Gideon Bachmann für einen Uniradiosender die größten Filmemacher der Welt als Interviewpartner gewinnen?
Es gab in ganz Amerika damals keine Radiosendungen über Kino. Kino wurde nicht als Kunst anerkannt. Das kann man sich heute kaum mehr vorstellen. Ja? Aber die Leute vors Mikrofon zu bekommen, um die es wirklich ging, das war sehr einfach. Sie hatte ja nie jemand vor ein Mikrofon gebeten. Es war ganz neu, dass man eine Radiosendung machte über einen Mann, der Filme macht und der aus Ungarn eingewandert war oder aus Deutschland.
Die Filmregisseure Fred Zinnemann, Josef von Sternberg, Jean Renoir oder Kameramann Boris Kaufmann. Nach einem Jahr, also 1955, wechselt er zum neu gegründeten alternativen New Yorker Radiosender WBAI. Dort läuft jeden Sonntag von 8 bis 9 Uhr abends seine Sendung The Film Art, die von 13 US-Sendern übernommen wird. Immer wieder betont Gideon Bachmann, dass er niemals Interviews geführt habe, nur Gespräche mit Filmemachern, selten auch mit den wenigen Schauspielern, die er schätzt, etwa Rod Steiger oder Bruno Ganz.
Ich habe nie Fragen- und Antwortspiele gemacht. Deshalb benutze ich nie das Wort Interview, wie Sie vielleicht bemerkt haben. Ich sage immer Gespräch. Denn ich habe mich mit diesen Leuten one-on-one unterhalten. Wir haben uns einfach unterhalten über Filme. Oder über Elefanten in Afrika. Oder über Blumenkohl. Oder Politik natürlich. Denn es geht nicht darum, wenn man mit einem kreativen Menschen spricht, mit ihm über sein Werk zu reden. Das kann jeder.
Bereits 1956 unterhält sich Bachmann mit Federico Fellini, der in New York seinen neuen Film vorstellt, Le Notti di Cabiria, die Nächte der Cabiria. Obwohl dies bereits der vierte Streifen des renommierten Regisseurs war, kannte ihn in den USA kaum jemand. Fellini saß im Hotel The Royalton und freute sich auf das Gespräch mit Bachmann.
Why you make films?
I make film because I have discovered about when I was 30 years old that was.
Ich mache Filme, weil ich mit 30 Jahren entdeckt habe, dass dies die angenehmste Art zu arbeiten und zu leben ist. Warum denn nicht?
Bachmann befreundet sich mit Fellini. Später arbeitet er als Fotograf am Filmset von 8,5, jener Geschichte des Filmemachers Guido, der seine Inspiration verloren hat. Obwohl Gideon Bachmann bereits damals in der Kinowelt lebte, schlägt sein Herz bis heute für die Fotografie.
Ich bin diesem Wahn zum Opfer gefallen, dass Film ein weiterer Schritt wäre von der Fotografie nach oben. Heute weiß ich, dass das Gegenteil der Fall ist, dass nämlich die Fotografie ein viel ausdrucksvolleres Kunstwerk hervorbringen kann als ein Film. Denn ein Film hängt davon ab, wie schnell er gesehen wird. Es gibt also eine ganz wichtige Dimension beim Film, die der Zuschauer nicht entscheiden kann, sondern die ihm aufgezwängt wird, nämlich der Zeitablauf. Ich kann vor einem Foto oder vor einem Picasso so lange sitzen, wie ich will. Aber im Film wird mir nur das 24. Sekunde geboten, die der Filmemacher mir erlaubt. Und ich sitze in dem dunklen Raum und bin seinem Zeitablauf ausgesetzt. Und damit natürlich auch der Emotion, die durch das Bild übermittelt wird. Ich bekomme also eine Emotion geliefert, die ich mir bei der Fotografie selbst erzeugen muss.
In der Schlussszene von 8,5 stehen zahlreiche Journalisten am Set. Auch Bachmann ist in einer kleinen Rolle dabei. Sie wollen von Guido Auskunft über seinen Film. Guido versteckt sich unter dem Tisch. Für einen kurzen Moment begegnen sich Film und Fotografie.
Ich habe in 8,5 mitgespielt. Ich war einer der Journalisten bei der Pressekonferenz am Schluss des Films. Ich hatte damals keinen Bart, deshalb erkennt man mich auch nicht. Und ich hatte sogar eine Line, einen Satz. Den Satz ist aber im Schneideraum weggefallen. Und zwar sollte ich ganz laut schreien, Why are you alive? Warum lebst du? So ein Quatsch. Und das hat er dann Gott sei Dank rausgeschnitten. Man sieht mich aber noch mit meinem Fotoapparat. Ich habe nämlich bei 8,5 Standfotos gemacht. Und ich bin einfach als Fotograf mit im Film drin, ja.
Bachmanns berühmtes Filmplakat schmückt heute sein Büro in Karlsruhe. Darin sieht man Fellini auf einem Klappstuhl sitzen, im Hintergrund die Filmkulisse, eine Abschussrampe für ein Raumschiff. Die Bilder rufen bei Bachmann Erinnerungen hervor, an die gemeinsamen Wochenenden in Fellinis Villa in Fragene, einem Nobelvorort von Rom, an die langen Spaziergänge am Strand, an einen Besuch im Zoo. Bachmanns Fotos und Tonbänder liegen alle in seinem vollgestopften Büro. Die Regale seines Wohnzimmers hingegen sind vollgestellt mit seiner enormen Modelleisenbahnsammlung.
Bewegung ist immer mein Schicksal. Es hört sich ein bisschen gewichtig an, aber im Grunde genommen ist Bewegung immer das gewesen, auf was ich zurückgefallen bin, wenn es irgendwo schwierig wurde. Ich ging gerne weg.
Nach 13 Jahren in Amerika kehrt Bachmann zurück nach Europa, des Films wegen. Er war Tonmeister bei Shelley Clarks Film The Connection, einer der ersten unabhängigen US-Filme. Als der Film im Mai 1961 nach Cannes eingeladen wurde, organisierte Bachmann die komplizierten französischen Untertitel. Durch den großen Erfolg in Cannes wird Bachmann in Europa berühmt und lässt sich in Rom nieder. Er wird regelmäßig in die Jury des Filmfestivals in Berlin, Venedig, Locarno und Moskau eingeladen. Seitdem fällt er auf keinem Filmfestival. Als Experte, Journalist, Moderator und Dolmetscher.
Ich wollte immer überall dazugehören und nicht als Fremde erkannt werden. Und habe deshalb immer sehr schnell die Sprachen gesprochen. Manchmal habe ich sie gesprochen, bevor ich sie verstanden habe. Denn es geht bei den Sprachen in erster Linie darum, dass man die Sprache hören kann. Nicht, dass man sie sprechen kann. Denn eine Sprache zu hören ist viel wichtiger als eine Sprache zu sprechen. Sprechen kann jeder, aber verstanden werden ist eine andere Sache. Und um verstanden zu werden, muss man hören können.
Seine eigenen Hörer der US-amerikanischen Radiosender versorgt Bachmann in den Jahren 1961 bis 1966 wöchentlich mit neuen Gesprächen.
This is another in the series of interviews on the film art
recorded in Europe.
Mal unterhält sich Bachmann in Polen mit Andrzej Wajda, mal mit dem Studenten an der Filmhochschule in Łódź, Roman Polanski. Die Tonbänder verschickt er per Post nach New York. 1961 schreibt er als erster westlicher Filmjournalist für die amerikanische Medienzeitschrift Variety Reportagen aus Ungarn, der Sowjetunion und der Tschechoslowakei. Einmal besucht Bachmann Regisseur Robert Bresson in seinem schönen Haus auf der Ile Saint-Louis in Paris. Sie unterhalten sich mit Blick auf die Seine und die Kathedrale Notre-Dame.
Ich arbeite vom ersten Moment an nach meinem Gefühl. Zusammen mit den Schauspielern entwickeln wir die Dialoge. Ich bin immer noch Maler, aber im Gegensatz zur Malerei bediene ich mich nun des Textes zuerst.
Robert Bresson gab sehr selten Interviews und lebte eher zurückgezogen, sagt Bachmann, der mit seinem fließenden Französisch und kenntnisreichen Fragen seinen Gesprächspartner zu locken vermochte. Ganz anders verlief es in seinem Gespräch mit Leni Riefenstahl im Berliner Kempinski 1962. Für den US-Sender musste er das Gespräch auf Englisch führen und die Filmemacherin eher bremsen als ermuntern. Ihre opportunistische Haltung zu Hitler und den Nazis interessierte Bachmann nicht, nur ihre Filmbegabung. Ob sie eine Theorie über das Machen von Dokumentarfilmen habe, wollte er wissen.
I think the reasons that I'm able to do this are two. I have painted before I have danced in the school and later it was my passion to paint. And my meeting with Dr. Funk, who was a director who has seen the things from the picture things, from the silent picture, so I get a strong impression of the painter, of the impressionisten and of all this.
Ich glaube, ich kann das aus zwei Gründen. Ich habe bereits in der Schule begonnen zu tanzen und später war die Malerei meine Leidenschaft, vor allem die Impressionisten. Als Tänzerin habe ich einen Rhythmus, daher war es sehr einfach für mich, Filme zu schneiden, obwohl ich das niemals studiert hatte. Ich hatte aber das Gefühl dafür. Und am wichtigsten ist meine logische Denkart. Ich bin eine Frau, denke aber so logisch wie ein Mann. Das ist meine Begabung. Und ich sehe die Architektur eines Films wie die eines Hauses.
Ja, also wenn jemand von sich selbst eingenommen war, dann war es die Leni. Sie konnte alles und wusste alles. Und Berührungsängste? Ich hatte Angst, dass sie mich berührt, höchstens. Sie hatte schreckliche Zähne und schmatzte beim Sprechen. Ich hatte Angst vor ihr, dass sie mir zu nahe kommt. Sie stand immer ganz nah an einem ran, wenn sie sprach. Es war unerträglich.
Bachmanns enorme Sammlung von ein- bis zweistündigen Gesprächen mit Filmschaffenden ist das Zeugnis einer verschwundenen Filmwelt. Bachmann konnte in jener Zeit seine ganze Energie für das Gespräch selber einsetzen. Nicht wie heute, schon lange im Voraus, um den Gesprächspartner überhaupt vor das Mikrofon zu bekommen.
Seit es diese ganzen PR-Leute gibt, ist ein wirkliches Gespräch mit einem wirklichen, wichtigen Schöpfer fast unmöglich geworden. Denn sie sind umgeben von Armeen, von Ablehnern und Abwehrern. Bei einem Filmfestival konnte man früher Ettore Scola oder Pasolini oder irgendjemand auf der Straße treffen, wo er gerade aus einem Café kommt und sagt, ach du, gehen wir mal einen Moment in ein Hotel und machen wir ein Tonband. Das ging. Heute dürfen die Leute nicht mehr auf die Straße. Und wenn sie auf der Straße gehen, sind sie von Leibwächtern umgeben. Wenn man mit ihnen sprechen will, wird einem nicht gesagt, in welchem Hotel sie wohnen. Und wenn man es herausfindet, wird man nicht durchgestellt. Sie sind unmöglich zu erreichen.
Nicht jedoch für Gideon Bachmann, der fast alle persönlich kennt. 1996 kehrte er wieder nach Deutschland zurück, auf Einladung seines Freundes und Heimatregisseurs Edgar Reitz. 60 Jahre nachdem er Deutschland verlassen musste, ließ sich Bachmann in Karlsruhe nieder. 100 Kilometer von seiner Geburtsstadt Heilbronn entfernt, um das Europäische Institut des Kinofilms in Karlsruhe zu leiten, das seit Oktober 2004 leider über keine Mittel mehr verfügt. Nach dem Tod seiner dritten Frau 1994 war Gideon Bachmann froh, ein neues Projekt zu starten und löste sein Zuhause in Rom auf. Stolz ist er vor allem über ein Programm, bei dem zahlreiche postgraduierte Filmstudenten an Regisseure in ganz Europa vermittelt wurden, um bei den Dreharbeiten erste praktische Erfahrungen zu sammeln. Seine 50-jährige journalistische Erfahrung will Gideon Bachmann nun in seinem neuen Projekt vermitteln. In Zusammenarbeit mit dem Karlsruher Zentrum für Kunst und Medientechnologie ZKM plant er ein Stimmenmuseum, Vox Humana. Damit die Präsentation nicht von der Stimme ablenkt, soll es keine Bilder geben und keine Übertragungen auf Papier. Die Grundlage der akustischen Ausstellung soll Bachmanns Privatarchiv bilden. Aber das Projekt muss weiterentwickelt werden.
Das Stimmenmuseum ist eine Einrichtung, die die Stimmen bekannter Persönlichkeiten in verschiedenen Kunstrichtungen sammelt, digitalisiert und zugänglich macht. Seine Struktur basiert darauf, dass laufend Aufnahmen gemacht werden von Leuten, die entweder heute schon wichtig sind oder von denen wir annehmen, dass sie morgen wichtig sein werden. Der Bestand bisher, das sind weitgehend die Bänder von meinen Radiosendungen, das sind alles Leute, die damals vielleicht nicht so bekannt waren, es aber schnell geworden sind. Und wenn wir heute nicht weitermachen mit diesem Projekt, also heute Leute aufnehmen, die vielleicht morgen interessant werden, dann hat das ganze Projekt keinen Zweck.
Das Stimmenmuseum ist gerade in einer Zeit sehr wichtig, in der lange Gespräche mit Filmemachern zu kurzen Interviews auf Pressekonferenzen verkommen. Dabei geht es immer nur um die Vermarktung des neuesten Films und nicht um die Persönlichkeit des Filmemachers selbst, beklagt Gideon Bachmann. Schuld daran seien die Presseagenten und die Kommerzialisierung des Filmgeschäfts, schimpft Bachmann.
Presseagenten sind wohlgesinnte, schlechte Vermittler. Sie tun genau das nicht, was sie tun sollen. Sie vermitteln gar nichts, sie verwehren. Sie interessieren sich auch nicht dafür, was der Mensch denkt oder zu sagen hat oder mit seinem Werk ausdrücken will. Die interessieren sich nur, dass der Film verkauft wird. Wie oft ist es mir passiert, dass mitten in einem Gespräch mit einem Filmemacher irgendein Presseagent reinschneidet und sagt, oh, es ist genug, Sie haben schon 20 Minuten. Furchtbare Typen. Alle umzulegen.
Mit 81 hat Gideon Bachmann noch tausende Filmschaffende, mit denen er gern sprechen will. Aber er denkt zugleich an die nächste Generation und an die Dialogkultur in den Massenmedien.
Mir geht es darum, junge Leute anzulernen, dass sie verstehen, wie man ein Gespräch führt, das kein Interview ist. Wie man einen Menschen dazu bringt, von sich selbst zu sprechen, offen. Wie man Dinge erkennt, also die Psychologie des Gespräches. Das kann von 1000 Interviewern vielleicht einer. Die wirklichen Persönlichkeiten sind es auch nicht gewöhnt, über sich selbst zu sprechen. Und das muss man verstehen, wie man sie herauslockt.
Pünktlich wartet Gideon Bachmann vor dem Hauptbahnhof in Karlsruhe. Leicht erkennbar in seinem antiken, roten, kleinen Alfa Romeo, wie er den ungewöhnlichen Wagen beschreibt. Der Mann mit der filmreifen Lebensgeschichte und dem phänomenalen Gedächtnis ist etwas nachdenklicher geworden. Während er telefoniert, inspiziere ich die unzähligen Gegenstände im Wohnzimmer. Modellautos, Schmuckketten, über die er die Bilder seiner Eltern hängte, Modelleisenbahnen, Fotos von schönen Frauen. Die Leinwandwelt dringt sogar in einen Traum von Gideon Bachmann ein.
Das Einzige, was ich immer träume, ist, dass ich irgendwie bei einem Filmfestival nicht weiß, welcher Film wo läuft und ob ich die richtige Karte habe, um reinzukommen. Und ich muss immer um dasselbe Hotel rumlaufen, weil ich nicht mehr weiß, auf welchem Stockwerk und in welchem Flügel dieses riesigen Hotels sich mein Zimmer befindet. Und wenn ich das Zimmer dann finde, dann wohnt jemand anders drin und liegt in meinem Bett.
Seit 50 Jahren führt Gideon Bachmann Gespräche, für die er nun ein würdiges Zuhause im Museum Vox Humana gründen will, damit wir diesen Persönlichkeiten der Leinwand näher kommen. Was ist die wichtigste Lehre, die er aus diesen vielen Begegnungen erfahren hat?
Jeder Mensch, der sich irgendwie den Medien widmet, sucht Anerkennung. Sucht, sagen wir es ganz einfach, Liebe. Und dass es das auf alle diese großen Männer zutrifft, im Antwort auf Ihre Frage, das habe ich gelernt.
Sie hörten, der Ton macht die Person. Der verstorbene Filmexperte Gideon Bachmann initiiert in Karlsruhe ein Stimmenmuseum von Igal Avidan. Eine Produktion des SWR aus dem Jahr 2008.